Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Das wünscht Ihnen und sagt Ihnen an diesem Morgen ganz herzlich Ihre Anjuta Engert. Ich möchte so gerne mit dir reden. Das ist das Thema, mit dem wir uns in der kommenden Stunde beschäftigen wollen. Dazu sind wir verbunden mit Christa Mewes, die ich ganz herzlich begrüßen darf. Wir sind verbunden heute auch wieder aus einer fernen Gegend aus Schönberg, haben Sie gesagt. Dort sind Sie gerade und haben einen Vortrag gehalten. Ich darf Sie herzlich begrüßen, Frau Mewes.
Guten Morgen, Frau Engert.
Grüß Gott und guten Morgen. Ja, Frau Mewes, Sie sind allenthalben vielen hierzulande bekannt als Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin, sind auch heute noch mit 87 Jahren immer wieder gefragt als Referentin und können das auch weiterhin unternehmen, sei es in christlichen TV-Sendern wie KTV, Bibel TV, bei Radio Horeb oder anderen christlichen Sendern oder fahren auch tatsächlich noch durch die Lande und rütteln Menschen auf oder beraten Ratsuchende, haben sich auch in einem Verein Verantwortung für die Familie zusammengeschlossen, um auch hier einfach was für den Erhalt und die Stützung der Familien zu tun. Und sie haben auch das Elternkolleg Christa Mewes gegründet, das, indem sie Kurse leiten und andere leiten lassen, um Mütter zu befähigen, ihre Kinder selber zu erziehen und noch eine Hilfe an die Seite gestellt zu bekommen. Also ja, eine Unterstützung für junge Mütter mit kleinen Kindern. Ja, und Ihre Bücher sind natürlich auch immer wieder in Neuauflagen erschienen, mittlerweile über 121 Bücher. Und ich denke, immer wenn wir Sie hier hören, dann können wir wieder auch einen Erfahrungsausschnitt aus Ihrem reichhaltigen Leben hier zu hören bekommen, eben heute mit dem Thema, wie können wir eigentlich eine gute Gesprächskultur führen? Man könnte fast schon fragen, und heute schon geredet? Ja, wir leben doch in einer Informations- und Kommunikationsgesellschaft auf der einen Seite und noch nie waren auch die Wege so kurz, um sich Informationen und Bilder innerhalb von wenigen Sekunden, um den ganzen Globus herum auszutauschen via Internet- und Datenautobahnen. Doch diese Fülle an Möglichkeiten und auch die Geschwindigkeit erschweren es, sich intensiver und eingehender mit einer Sache wirklich zu beschäftigen. Auch die frühe und intensive Nutzung von Kommunikationsplattformen im Internet unter Jugendlichen haben zur Folge, das bemerken viele Forscher, dass sich Heranwachsende nicht mehr so gut auf einen wirklichen zwischenmenschlichen Austausch unter vier Augen einlassen können. Was ist also das Gebot der Stunde? Was ist gefragt? Wie geht denn das wirklich, mit einem Gegenüber ins Gespräch zu kommen? So etwas wie zuhören oder sich auf ein Gegenüber einlassen, Zeit und Raum für die Seele des anderen schaffen, nach seiner Befindlichkeit fragen und auch die eigene überhaupt wahrzunehmen, das sind Voraussetzungen für einen tieferen Austausch, die aber eben nicht so im Vorbeigehen eben zu haben sind. Deshalb darf ich Sie alle einladen, sich jetzt darauf einzulassen auf das, wie es uns im Alltag mit unseren Kindern, mit unserem Partner, aber auch mit den Kollegen am Arbeitsplatz gelingen kann, auch wieder intensiver und damit auch befriedigender Austausch zu haben, Kommunikation zu führen, Gespräche zu haben, einfach dem Bedürfnis auch an zwischenmenschlichem Austausch und Teilhabe, das zu befriedigen und damit auch der Seele mehr Raum zu geben. Frau Mewes, ich darf Sie jetzt ganz herzlich einladen und wir sind gespannt auf Ihre Worte.
Dankeschön. Ich habe ja zunächst ein kleines Skript vorbereitet und danach werden wir uns dann miteinander unterhalten. Ich lebe wie eine Fremde in unserer Familie, sagte vor kurzem eine 16-jährige Jugendliche zu mir in der Praxis. Ich habe das Gefühl, dass keiner vom anderen auch nur die geringste Ahnung hat. Wir essen zusammen, wir waschen unsere Wäsche in der gleichen Waschmaschine, wir schlafen unter einem Dach. Aber wirklich miteinander leben, das tun wir überhaupt nicht. Vater ist den ganzen Tag fort und wenn er am Wochenende da ist, schläft er, um sich zu erholen, oder er verschwindet in seinem Hobbyraum. Mutter hat tausend Dinge, die zu erledigen sind. Sie läuft von morgens bis abends im Haus oder im Ort geradezu hektisch herum. Mit meiner Großmutter ist nichts Vernünftiges anzufangen, obgleich sie Zeit hat. Die meckert doch nur an einem herum, sodass man guckt, so schnell wie möglich von ihr wieder wegzukommen. Ja, und wir Geschwister, da geht eben auch jeder so seine Wege. Außer, dass wir uns gegenseitig mal anmotzen, gibt's da eigentlich gar keinen richtigen Kontakt. Höchstens zum Fernsehen finden wir uns abends zusammen. Dabei würde ich im Grunde gern mal mit Ihnen sprechen, richtig sprechen, über mich, aber auch über Sie. Manchmal gucke ich Sie mir an, wie Sie da alle in Ihrem Fernsehsessel hocken und spüre nichts als eine große, große Fremdheit. Eine solche Aussage ist keine Ausnahme. Sie ist das aufmerksame Fazit eines Jugendlichen, das viele Menschen heute ähnlich erleben. Manchmal ist es sogar noch schlimmer, wie bei jenem Vater neulich, der kopfschüttelnd im Gerichtssaal bei der Hauptversammlung gegen seinen Sohn, der kräftig an einer Diebesbande mitgemischt hatte, sagte: Ja, aber davon weiß ich ja gar nichts. Ich bin in meiner Familie vollständig isoliert. Meine Frau, und die gluckt mit den Kindern zusammen. Und wenn ich komme, dann stieben sie alle auseinander. Wenn ich frage, dann kriege ich höchstens Lügen zur Antwort. Es liegt nicht an mir, Herr Vorsitzender, sagte dieser Vater. Meine Familie will einfach nichts von mir wissen. Die hat einfach kein Vertrauen zu mir. Der Richter fragte zurück: Meinen Sie denn wirklich, dass das nicht doch etwas mit Ihnen, mit Ihrem Verhalten zu tun hat? Aber sind es nicht doch auch unsere veränderten Lebensumstände? Ist es nicht auch unser so gänzlich anders gewordener Alter, der mit die Voraussetzung bildet, dass unsere Bedürfnisse nach Gesprächen und Kontakten zu kurz kommen? Das ist ganz gewiss so. Unser modernes, technisiertes Leben hat eine gefährliche Tendenz zur Entpersönlichung des Menschen, wie Frau Engert eben bereits sagte. Alles ist organisiert, systematisiert und treibt in die Isolation. Der PC nun noch ganz besonders. Das moderne Leben verschafft uns viele neue Möglichkeiten. Es macht uns beweglicher, aber es mindert dadurch eine behagliche, stille Konstanz. Häufig wird es dadurch, dass wir noch diese Reise, noch diese Veranstaltung, noch dieses Meeting im Vorübergehen mitnehmen, zu einem Leben in Hetze. Wir gewinnen die Welt, nehmen aber unversehens Schaden an unserer Seele. Denn eben diese Notwendigkeit, uns als Menschen einander zu widmen, für den anderen einfach einmal ausschließlich da zu sein, für ihn Zeit zu haben, wird zu wenig beachtet. Die Möglichkeit dazu schwindet uns durch unsere moderne, veränderte Lebensform mehr und mehr. Viele Menschen erkennen nicht rechtzeitig, dass sie dabei etwas an seelischer Substanz einbußen. Sie merken nur, dass sie trotz all der so erweiterten Möglichkeiten zunehmend unzufriedener, ja manchmal übellauniger werden. Sie haben so viel Unterhaltung, ihr Leben besteht aus so interessanten Zerstreuungen. Aber in der Tat, am Ende fühlen sie sich selbst wie hingestreut, wie hinverteilt über das Leben, wo sie doch eigentlich Sammlung brauchen, um zu sich selbst und zu ihrem Nächsten zu finden. Wenn wir umlernen wollen, dann müssen wir diese Veränderung unseres modernen Lebens als Behinderung zu intensiveren Kontakten erkennen und einzuschränken versuchen. Wie könnte das aussehen? Als erstes, die Möglichkeiten zu unserer Lebenserweiterung sollten wir nur dann annehmen, wenn sie gleichzeitig Lebensvertiefung bedeuten, wenn sie wesentlich sind. Nicht jede Busreise, die uns eine Fahrgesellschaft anbietet, ist für uns sinnvoll. Sie kann auch nichts als totgeschlagene Zeit sein. Grundsätzlich sollten unsere Programme und Pläne daraufhin untersucht werden, ob sie zu umfänglich sind. Es ist Unfug, gierig alles mitnehmen zu wollen, statt etwa vor Ort den schon lange aufgeschobenen Besuch bei einer alten Dame, bei einem Freund in Not, bei einem Menschen zu machen, mit dem wir uns besonders gut verstehen. Immer muss die seelische Beziehung den Vorrang behalten vor der Zerstreuungsmöglichkeit. Die Technik darf unsere Menschlichkeit nicht durch die Verlockungen aus der Welt schaffen, sondern sie muss von uns genutzt werden, um mehr Menschlichkeit praktizieren zu können. Wie zum Beispiel auch das Telefon. Zu einem solchen sehr bewussten Programm nach menschlich sinnvollen Maßstäben gehört auch ein bewussteres Umgehen mit dem Fernsehapparat. Denn er ist in den letzten 60 Jahren bisher der Kommunikationsfeind Nummer 1 in unserer Familie gewesen. Jetzt wird er wohl in vielen Bereichen durch den PC ersetzt. Aber schon das Fernsehen kann das Gespräch am Feierabend mehr und mehr ersticken. Der Fernseher verhindert durch ein zerstreuendes Programm auch nur allzu oft, dass wir die freie Zeit für Gespräche stattdessen nutzen. Das können wir nicht anklagend feststellen, das müssen wir ändern. Der Fernsehapparat sollte deshalb nicht an dem Ort in der Wohnung platziert werden, an dem sich die Familie in der Freizeit oder Nachttisch versammelt. Er gehört nicht in die Wohnküche, in die Essküche, ins Ess- und Wohnzimmer. Man sollte ihn herausnehmen aus dem Familienmittelpunkt. Der Platz auf dem Kleiderschrank, im Elternschlafzimmer, der Platz im Hobbykeller oder in der Mansarde ist gerade gut genug für ihn, um zu verhindern, dass er zum Familientyrannen wird, der den Kontakt zwischen ihren Mitgliedern mehr und mehr zum Schwinden bringt. Denn das Miteinander sprechen ergibt sich ja nicht einfach so. Diese Fähigkeit will eingeübt sein. Auch das braucht Praxiserfahrung. Auch dies wertvolle Tun bedarf gewisser Voraussetzungen und Grundgegebenheiten, um überhaupt in Gang kommen zu können. Aber es gibt eine weitere, meist wenig bedachte Gegebenheit, die das Gespräch erschwert. Es gibt nämlich ein psychologisches Gesetz, dass Handlungen, die einer spontanen Eigeninitiative unterliegen, durch eine drängende Forderung unwillentlich blockiert werden können. Ein drängendes "Sag's doch, sprich, so nun erzähl erst einmal" bewirkt bei vielen Menschen, besonders bei denen, die in ihrer Kindheit sehr aktive, eingreifende Mütter hatten, dass sie kaum noch ein Wörtchen über die Lippen bekommen. Dies ist, so zeigen mir die vielen Klagen in der Praxis neuerdings, gerade bei den neu und aktiv bemühten Familienmüttern, das oft enttäuschende Erlebnis. Sie stellen resigniert fest, es hilft wenig, dass ich mich meinem Mann, meinem Sohn, meiner Tochter gegenübersetze und sage, komm, lass uns darüber reden. Häufig wenden sie sich geradezu angewidert ab, gehen schweigend aus dem Zimmer und sagen patzig, ich habe keine Lust, alles vor dir breitzutreten. Viele Familienangehörige wehren ab und sagen, was gibt's da schon zu reden? Oder reden muss ich schon den ganzen Tag, da will ich jetzt am Abend meine Ruhe haben. Andere artikulieren es noch unwilliger. Manche Männer auch unter vier Augen gegenüber der Beraterin. Immer drängt sie mich am Feierabend, ich solle mit ihr reden. Dabei macht sie dann aus jeder Mücke einen Elefanten. Fortgesetzt werden die selbstverständlichen Dinge aufgebauscht. Es gibt bei uns am Feierabend überhaupt keine Gemütlichkeit. Nie ist der Luftraum einmal frei, nicht zum Nachdenken, zum Lesen, zum Rundfunk hören und Fernsehen. Und im Grunde stecken immer irgendwelche Vorwürfe dahinter. Da habe ich doch keine Lust, mit meiner Frau zu reden. Andere Männer oder Söhne sagen auch, Mutter redet uns alle tot. Und dann schimpft sie mit uns, dass wir so schweigsam sind. Wir können aus Erfahrungen dieser Art zweierlei lernen. Erstens, im Allgemeinen sind Frauen, neue Forschungen haben das sogar bestätigt, durch ihre unterschiedliche Hirnstruktur bedingt, redegewandter und redefreudiger. Zweitens, das unnachdenkliche Ausagieren dieser Redelust fördert Gesprächsfähigkeit des Kontrahenten nicht so ohne weiteres, sondern kann sie hemmen. Drittens, eine zusätzliche direkte Aufforderung zum Sprechen kann bei sensiblen Menschen geradezu zu Sprechblockaden führen. Miteinander reden in der Familie, das ist anscheinend besonders schwer, weil man es zu einem gezielten Programm zu machen sucht. Die Möglichkeit, miteinander zu sprechen, bedarf hingegen einiger eher in die Gegenrichtung zielenden Voraussetzungen. erstens wichtiger als das Abkommandieren der Familie zu Pflichtgesprächsstunden ist mehr die Bereitschaft, miteinander, ja umeinander zu sein. Das stille Dabeisein gibt die Anknüpfungsmöglichkeit zu einem Wort, zu einem kleinen Satz, nicht immer gleich zu einem 10-minütigen Wortschwall. Zweitens, eine besonders gute Voraussetzung zum Gespräch ist bei einer gemeinsamen mechanischen Betätigung gegeben. Beim Autofahren, miteinander auf dem Beifahrersitz, beim Handarbeiten, beim Werken, beim Putzen, beim Unkrautjäten. Zu den guten Vorbereitungen gehört auch der Versuch, Störungen auszuschalten, beziehungsweise eine störungsfreie Situation auszuschöpfen. Es lassen sich intime Gespräche nicht mit jeder beliebigen Zahl von Zuhörern führen. Berechtigterweise wehren sich sensible Menschen, den innersten Grund ihrer Seele vor einem Forum auszubreiten. Da die Seele des Menschen verletzlich ist, wehrt sie sich mit Recht vor einer Entblößung durch Bekenntnisse und Darstellungen der eigenen Befindlichkeit in x-beliebige Ohren hinein. Diese Gegebenheit zu missachten, ist der gefährliche Irrtum der Gruppenvergötzer, die am liebsten auch jede Familie in eine gruppendynamische Form, in ein gruppendynamisches Forum verwandeln möchten. Die Voraussetzung zu jedem fruchtbaren Gespräch ist mehr eine horchende Empfangsbereitschaft, ein liebevolles Annehmen und Respektieren des Partners als Voraussetzung. Auf dem Boden einer solchen Haltung lassen sich manchmal sogar tiefe, erlebnisreiche und kontaktfördernde Gespräche führen. Eine Schweizer Familienmutter von 4 Kindern sagte mir kürzlich, ich werde mir keine Spülmaschine anschaffen. Denn die wichtigsten, liebevollsten und lehrreichsten Gespräche habe ich mit meiner Mutter beim Abwasch geführt. Und dies gute Erleben möchte ich auch meinen eigenen Kindern gönnen. Da unsere entpersönlichende Gesellschaft eine vermassende Lebensform fördert, ist es geradezu das Gebot der Stunde, das vertiefte Gespräch, die Bemühung um einen zweisamen Kontakt zu suchen. Gerade auch zwischen Menschen, die miteinander im Verband leben. Gerade mit den Menschen, die ein nur schwaches Selbstwertgefühl haben entwickeln können, die wenig redegewandt und eher schüchtern sind, sollte man Zweisamkeit pflegen, um ihnen mehr Chancen zu geben, sich öffnen zu können. Wie gesagt, die Gelegenheiten sind leicht dafür zu finden, wenn man sie nur willentlich nutzt. Aber auch der Schüchterne selbst solle solche Wünsche äußern. Und wenn es nicht über die Lippen will, dann mit Hilfe einer aufs Bett gelegten Postkarte, auf der etwas steht: Ich möchte so gern mit dir reden. So wichtig duale Kontakte sind, so wenig sollten sie ausschließlich sein. Denn dann schließen sie ja die anderen aus, wie dieses Wort es bereits so richtig ausdrückt. Und das fühlt uns nur allzu leicht dann zu schwierigen Gefühlen, zu negativen, zu Neid, zu Eifersucht, zum sich zurückgesetzt fühlen, auch in der Gemeinschaft, durch die in der Gemeinschaft Lebenden. Deshalb ist es auch wichtig, sich Zeit für Gespräche im Familienverband zu nehmen. Besonders gut eignen sich dazu immer noch die gemeinsamen Mahlzeiten, schon ganz und gar die Feier- und Ferientage. Hier sollte man nicht gleich wieder aufspringen und weiter hasten, sondern sich in Themen, Fragen und Probleme vertiefen, die gerade anstehen. Sehr bewährt hat es sich auch, um den Familienverband zu festigen, wenn der eine oder der andere, besonders gut geeignet ist dazu der Vater, einmal an den Tisch kommt zum Familienessen und nach der Aufnahme des Essens etwas vorliest. Einen Zeitungsabschnitt, eine Passage aus einem Buch zu Problemen, die auch die anderen in der Gemeinschaft interessieren oder betreffen könnten. Eine Neuheit kann vorgestellt werden. Diskutieren über Computerspiele oder über das Chatten im PC oder die Darstellung oder Vorstellung in einer kleinen Vorlesegeschichte einer neuen Jugendzeitschrift oder was auch sonst. Ein anregender Aphorismus mit dem Wort eines bedeutenden Mannes, den man gerade gelesen hat, das aufbaut oder Zündstoff bietet. Das alles könnte zu Aufhängern gemacht werden. Natürlich geht das nicht besonders gut in der Anwesenheit von unruhigen Kleinkindern. Ihnen sollte vorher erlaubt werden, wieder draußen oder im Nebenraum spielen zu dürfen. Aber solche formulierten Gemeinsamkeiten sind schließlich auch eine ausgesprochene Notwendigkeit in der Phase, in der die Sprösslinge im Jugendalter sind. Es ist heute in unserer wirren Zeit jedenfalls nicht mehr verantwortbar, Jugendliche ohne Orientierung an die Zeitströmungen, an den PC und dem Gruppengeist der Gleichaltrigen, ja manchmal sogar nicht dem alleinigen Einfluss der Schule zu überlassen. Es ist heute unumgänglich geworden, dass gut informierte Eltern mit ihren jugendlichen Söhnen und Töchtern, vor allem den verführerischen Rattenfängern, Paroli beten, vor ihnen warnen, die heute mit unguten Flötentönen die Kinder auf verderbliche Geleise zu locken suchen. Denn schließlich ist diese unsere Jugend und damit unsere Zukunft bedroht. Bedroht zum Beispiel durch unsere supertüchtigen Naturwissenschaften, die, statt ihre Grenzen zu erkennen, diese unentwegt überschreitet und eingreift, wo sie nicht eingreifen dürfte, weil sie lebendige Wirkgefüge zugrunde richtet. Ich meine jene Manipulationen, die von der Zerstörung der natürlichen Umwelt bis zur Zerstörung des menschlichen Lebens reichen. Verstrahlung, Vergiftung, Genschädigung, Abtreibung, Unfruchtbarmachung der Frau oder des Mannes auch und zu rasch verordnete medizinische Eingriffe vielfältiger Art. Aber bedroht sind wir nicht nur durch die Eingriffe, die Gefahren für die Gesundheitserhaltung unseres Körpers. Viel bedrohlicher noch ist die geistige Giftwelle, zum Beispiel eine Haltung, die man als Ego-Trip bezeichnet, dass man sich um niemanden und nichts zu kümmern brauche, also um das Ausleben seiner eigenen Bedürfnisse, der eigenen Bequemlichkeit, der eigenen Unterhaltung in der Freizeit. Wir müssen unsere Kinder, unsere Jugendliche zur Mitverantwortung für die Allgemeinheit aufschließen durch Gespräche. Aber viele junge Menschen, die auf das Negative setzen, die in den falschen Zeitgeist hineingeraten sind, merken schließlich, dass sie dadurch nicht zufrieden werden. Und manche gehen dann, ohne dass man mit ihnen gespricht, sucht auf die Suche und landen dann bei den Wölfen im Schafspelz, bei Sekten, die sie total vereinnahmen und ihnen die Freizeit rauben. Bei romantischen Ersatzreligionen, die ihnen eine kosmische Alleinheit vorgaukeln, im sogenannten New Age. Oder auch bei dem groß aufgeblähten Neugötzen unserer Zeit, dem Sex, deren Tempeldiener den Jugendlichen weismachen wollen, dass das höchste Ziel des Lebens darin zu bestehen habe, von der Geschlechtsreife ab, Sexualität zu leben. Unsere Jugendlichen müssen durch Gespräche mit ihren Eltern lernen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Die große Lebensmacht Sexualität bedarf doch unserer Umsicht, unserer Achtung. Sie bedarf einer Orientierung auch an den Erfahrungen der Eltern mit dieser Macht und des behutsam angewandten genauen Wissens, wenn wir nicht an den Trieb gefesselt und in die Sexualsucht getrieben werden sollen, die uns gefangen nimmt, statt uns zu befreien. Man darf die Sexualität nicht aus ihrem geschöpflichen Zusammenhang reißen und sie zu einer Sache an sich machen. Tut man das, so erntet der Jugendliche oder der junge Mensch nicht Freiheit, sondern Gefangenschaft in einer Sexsucht, die dem Menschen dann die Willensfreiheit sukzessiv immer mehr nimmt. Die Schwierigkeit, Kontaktmöglichkeiten zu Gesprächen dieser Art zu finden, hat seine Wurzel häufig auch darin, dass die Möglichkeit zum Einübung in freundschaftlichen Begegnungen in der ersten Kindheit einfach zu wenig geübt worden ist. Eine der vordringlichen Voraussetzungen, einen Kontakt zu einem anderen Menschen anzubahnen, ist zunächst überhaupt einmal Wohlwollen. Dass das nicht einfach selbstverständlich ist, wurde bereits öfter ausgesprochen. Die zweite Voraussetzung heißt Vertrauenswürdigkeit. Das eigentlich berechtigte Urmisstrauen muss sich erst durch das wohlwollende, liebevolle, takt- und respektvolle Verhalten im Vertrauen des Angesprochenen verwandeln können. Diese Vertrauenswürdigkeit müssen wir dem anderen schenken. Vertrauenswürdigkeit hat eine sehr große Hauptvoraussetzung, nämlich Offenheit für den Fragenden einerseits und Verschwiegenheit andererseits. Verschwiegenheit muss geradezu zugesichert werden. Ja, man muss sie sich selbst unentwegt wieder neu als eine dringliche Bedingung zuteilen. Wir können nicht erwarten, dass sich uns ein Familienmitglied öffnet und uns etwa intime Probleme anvertraut, wenn er nicht ganz gewiss ist, dass wir eine anvertraute Information, die ihm womöglich auch schaden könnte, nicht weitertragen. Der Vertrauenswürdige muss schon ganz gewiss die Sachverhalte, über die der andere zu schweigen bittet, auch wirklich für sich behalten. Viele weitere Voraussetzungen für ein vertieftes Gespräch müssen gegeben sein. Als wichtigstes, man muss bereit zum Zuhören sein. Große Ohrigkeit ist viel wichtiger als eigene Gesprächigkeit. Es reicht dem anderen durch ein Zunicken, durch ein kurzes ergänzendes oder mitgehendes Wort deutlich zu machen, ich bin bei der Sache, bei deiner Sache. Es ist hingegen keineswegs gesprächsfördernd, wenn man den anderen unterbricht und seine eigene Meinung, eigenes Erleben oder Erleiden ganz schnell mit einbringt und dabei verweilt. Man muss seinem Gegenüber erst einmal die Möglichkeit schenken, in Fahrt zu kommen, wenn das auch eine Weile dauert. Es ist also notwendig, sich selbst um des anderen Willen zurückzustellen, sich selbst erst einmal ein Stück zu vergessen und sich ganz auf den anderen einzustellen. Sucht der andere einen Rat, so ist es sehr wesentlich, diesen nicht sehr schnell, sehr überstülpt vom Stapel zu lassen. Es ist besser, erst noch nachzufragen, schweigend eine Zeit des Nachdenkens verstreichen zu lassen oder vielleicht auch eher die eigene Ratlosigkeit zu teilen. Denn dann ergibt sich sehr häufig, dass der Ratsuchende selbst eine Lösung, die dann wirklich seine eigene ist, findet, dass sie ihm einfällt im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Christus hat gesagt, wenn zwei beieinander sind und miteinander um den guten Weg ringen, dann sei er bei ihm. Dann schenkt manchmal auch der Heilige Geist jetzt eine Lösung. Es ist in einem Gespräch unter Erwachsenen meist einfach falsch, wenn der eine die Meinung des anderen übernimmt und sie unselbstständig im Schlepptau eines Ratgebers festhakt. Eine mitnachdenkliche Haltung, eine sinnende Einfühlung ist wesentlich angemessener, freilassender, die Vertrauensbereitschaft fördernder als ein überstülpendes Vereinnahmen eines Gegenübers. Dies gilt in verstärktem Maße im Hinblick auf unsere Kritik. Es ist nicht gesprächsfördernd, sein Gegenüber zu bekritteln, kaum dass dieser den Mund aufgetan hat. Kritik an anderen hat wenig Gesprächsförderndes. Im Gegenteil, es blockt ab. Es macht den anderen ärgerlich, unsicher, misstrauisch, mit Recht. Auch Eltern, die ihre Erziehungsaufgabe ernst nehmen, sollten nicht pausenlos an ihren Kindern herumnörgeln. Sie haben dann keinerlei Aussicht, dass die Jugendlichen irgendeine Gesprächsbereitschaft zeigen. Wer unentwegt die Erfahrung macht, dass das Gespräch in ein schmerzliches Herabsetzen einmündet, gibt den Kontakt auf. Eltern erleben dann, dass sie sich den Zugang zu ihren Kindern auf diese Weise geradezu verscherzen. Verurteilen des anderen gehört nicht zu den angestammten Rechten eines Gesprächspartners. Eine solche Überheblichkeit basiert meistens auf einer narzisstisch getönten Takt- und Lieblosigkeit, die wir selbstkritisch im Bewusstsein haben müssen. Andererseits darf man konstatieren, es schadet uns nicht, wenn wir selbst negative Kritik unseres Gesprächspartners erst einmal annehmen und aushalten. Im Gegenteil, nachdenken darüber, ob er vielleicht recht hat, kann uns nur förderlich sein. Echte Souveränität zeigt sich nicht darin, dass man die Meinung des Gegenübers, wenn sie der eigenen konträr ist, zurückweist. Es ist vielmehr höchst sinnvoll, auch das für falsch gehaltene, also auch die negative Kritik, erst einmal nachdenklich zu hinterfragen. Das heißt gewiss nicht, dass man masochistisch bekennen muss, in der Tat, ich bin grundsätzlich ein Versager, ein schwarzes Schaf, ein Esel auf der ganzen Linie, du hast recht, du hast recht, du hast recht und ich immer Unrecht. Denn so ist es ja niemals fortgesetzt. Es ist sinnvoll, weiter zu fragen, wenn unser Gegenüber uns angreift. Wir sollten genau prüfen, ob seine Argumente stimmen und wir sollten mit ebenso fröhlicher Bestimmtheit entgegnen können, es ist für mich wichtig zu erfahren, dass du die Motive meines Handelns so siehst. Ich muss darüber nachdenken. Vielleicht hast du recht. Zunächst habe ich eine andere Meinung über mich und mein Verhalten. Vielleicht kann mir die deine ja noch plausibel werden. Vielleicht kann ich ja sogar daraus lernen. Mal sehen. Eine solche Haltung macht die Fortführung des Gesprächs möglich. Wenn wir eine gegensätzliche Meinung dem anderen starr zurückgeben, so geraten wir in ein wechselseitiges Sich-Selbst-Verteidigen, das eine sachliche Auseinandersetzung und gemeinsame Lösungen meist verhindert. Eine solche Haltung einzunehmen ist sehr, sehr schwer. Denn unreflektiert reagieren wir auf Angriffe mit Gegenangriff. Oder, falls wir uns sehr unterlegen fühlen, ziehen wir uns so rasch wie möglich in ein schützendes Seelengehäuse zurück. Gesprächsförderlich ist es leider ganz gewiss nicht. Beim unüberlegten Gegenangriff geraten wir sehr schnell in verletzende, unsachliche Eskalationen, die eher in Feindschaft enden. Aber auch das sich zurücknehmen, das Abbrechen des Gesprächs, Einsilbigkeit oder gar totales Verstummen werden vom Gesprächspartner mit Recht rasch als feindselig erlebt und mit einer entsprechenden Reaktion beantwortet. Mancher mag jetzt denken, ja gewiss, so sollte man handeln, aber das halte ich nicht durch. Wenn mein Gegenüber taktlos, respektlos oder aggressiv wird, dann antworte ich eben reflektorisch, mit Gekränktheit. Wie soll ich denn dem begegnen, ohne dass das zu einem Gesprächsabbruch führt? Auch hier kann uns das Wissen um unsere automatische Selbstschutzanlage weiterbringen. Kein Mensch kann leben, arbeiten oder lieben, ohne dass er an sich selbst, seinen Wert und den Sinn seines Lebens selbst glaubt. Deshalb reagieren wir automatisch eben immer wieder oder zu schnell auch mit Abwehr, wenn uns einer dumm kommt. Aber dieses Dummkommen, so müssen wir uns klar machen, ist im Grund keineswegs geeignet, unser Ich zu zerstören. Denn unser Wertsein kann ja niemals von der Meinung eines anderen Menschen abhängen. Wenn wir es ohnehin für ganz selbstverständlich halten, dass wir unvollkommen sind, wenn wir bereit sind, uns das zuzugestehen, ohne deswegen den Glauben an unseren guten Kern zu verlieren, dann sind wir besser gefeit gegen Angriffe von draußen. Wenn wir also beachten, dass ein solcher Angriff im Dienst der Ich Stärkung unseres Gegenübers stand und wir uns nicht mehr genötigt sehen, aufgrund der Ich-Schwächung, die uns durch die Beleidigung zuteil geworden ist, zurückzuschlagen, so ist schon ein ganz großes Stück gewonnen. Wenn man diese Probleme etwas tiefer bedenkt, so wird auf einmal klar, inwiefern es friedensstiftend ist, wie Christus es gemeint hat, wenn er davon sprach, dem anderen die zweite Backe hinzuhalten, nachdem der auf die eine geschlagen hatte. Es soll damit ausgedrückt werden, dass wir viel mehr Aussicht haben, in Frieden, in einer Gemeinschaft leben zu können und einen guten Gesprächskontakt zu haben, wenn wir den anderen zu verstehen, ja, wenn wir ihm trotz seiner Schwächen zu lieben versuchen. Wer einen unfreundlichen, kritiksüchtigen, dennoch als einen Mitmenschen zu sehen vermag, jedenfalls nach einer Phase des Bedenkens und Überlebens im stillen Kämmerlein, nach einem misslungenen Gespräch, der kann auch leichter verzeihen. Und wenn das gar nicht gelingen will, kann man als Christ den Versuch machen, um die Kraft dazu zu beten. Bei Christus zu bitten, der auch uns, die wir alle irgendwie, jeder für sich selbst doch Versagen und Sünder sind, vergibt und der hofft, dass wir auch dem Geschwächten, dem weniger Kontaktmöglichen immer wieder vergeben. Wenn man diese Richtung einschlägt, kommt man viel eher zu einer Überwindung und zu einer neu liebenden Gemeinsamkeit mit den anderen. Dass unsere Zeit nur noch so wenig Möglichkeiten enthält, friedliche Gesprächsgemeinschaft miteinander zu vollziehen, liegt, so zeigt sich immer wieder daran, dass dieser Weg der eines gelebten Christentums nicht mehr in den Mittelpunkt gestellt wird, dass wir nicht aus ihm heraus leben, sodass er dadurch vernachlässigt wird. Das ist der Grund, weshalb es so viele Scheidungen, warum es heute so viele tiefgreifende Zerwürfnisse zwischen den Menschen gibt. Aber das Gespräch sollte sich keineswegs darauf beschränken, sich gegenseitige Nöte mitzuteilen oder aneinander Kritik zu üben. Im Gespräch kann der Mensch vertiefte, nachdenkliche Einsichten miteinander gewinnen. Wir können uns gegenseitig unsere Gedanken mitteilen, nicht nur über unser kleines persönliches Leben. Wir haben mit einem lebendigen und nachdenklichen Gesprächspartner die Möglichkeit, über die Zeichen unserer Zeit, über ein interessantes neues Thema aus der Welt des Geistes, über Fragen der Zukunft und der Politik zu sprechen. Und auch hier gilt die Grundregel, den anderen anhören, ihn aussprechen lassen, hellhörig versuchen, auch neue Erkenntnisse durch seine Aussagen zu gewinnen, ihm unser Zuhören und Mitdenken bekunden und stattdessen starre Rechthaberei, Beharren, Monologisieren und sich einseitig in den Vordergrund stellen, vermeiden. Jedes gute Gespräch hat vier Voraussetzungen. Zeit für den anderen, Disziplin, Aufmerksamkeit und vor allem und anderen Liebe. Liebe und noch einmal Liebe für den Nächsten. Wenn wir diese Grundregel beachten, wird unser Leben durch viele beglückende Kontakte reicher werden können.
Vielen Dank an Christa Mewes zum Thema Ich möchte so gerne mit dir reden hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie haben jetzt die Möglichkeit, in der kommenden halben Stunde noch mit Christa Mewes ins Gespräch zu kommen. Wie kann man eine gute Gesprächskultur aufbauen, wie kann man zu einem guten, friedlichen Miteinander kommen. Das hat uns Christa Mewes gesagt und darüber können wir miteinander jetzt nach der Musik ins Gespräch kommen. Sie hören Radio Horeb mit der Lebenshilfe. Heute mit dem Thema, ich möchte so gerne mit dir reden. Christa Mewes ist zu Gast, die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin aus Niedersachsen, die heute bei uns auf Sendung. Und sie hat uns vieles gesagt und viele Anregungen gegeben, auch vieles geklärt, warum es denn eigentlich auch so ist, dass wir heute viel weniger ins Gespräch kommen, weil der Alltag eben auch oft sehr unpersönlich ist, weil alles organisiert ist, technisiert. Das treibt uns auch in die Isolation. Da kommt auch das Bedürfnis dann nach einem wirklichen Austausch, nach einem Kontakt oft zu kurz. Alles ist sehr gehetzt. Das Leben ist sehr schnelllebig und oft haben wir auch das Gefühl, alles im Vorbeigehen eben nochmal mitnehmen zu müssen an Veranstaltungen, an Möglichkeiten, an Reisen, an Dingen, die wir vielleicht noch tun können oder wo wir uns noch mehr mit einer Sache beschäftigen oder widmen können oder noch mehr Freizeitmöglichkeiten wahrnehmen können. Ja, aber das immer mehr, das führt eben auch oft zu einer oberflächlicheren Haltung oder weniger intensiven Beschäftigung mit dem Einzelnen. Frau Mewes, Sie haben ja auch gesagt, dass man bei dieser Lebensweise, die wir halt heute oft haben, wo viel möglich ist, wo viel erledigt werden will, wo man schnell wie ein Hamster auch im Laufrad sich wiederfindet, ohne dass man das vielleicht so beabsichtigt hat, dass man dabei bei dieser Schnelllebigkeit auch an seelischer Substanz einbüßt. Und das tun vielleicht viele Menschen, ohne es wirklich zu bemerken. Also irgendetwas ist unstimmig, irgendwie bin ich vielleicht unzufrieden. Sie haben das auch beschrieben, am Ende ist man so wie hingestreut über das eigene Leben. Ja. Was sind denn noch so Merkmale oder so Warnsignale, dass man wahrnimmt, also mein Seelenleben ist nicht mehr so stimmig?
Ja, vor allen Dingen so eine innere Unzufriedenheit. Nicht, das habe ich ja schon gemerkt. Dieses, ja, auch eine Übellaunigkeit, die sich dann im Umgang mit den anderen zeigt, mit einer ungeduldigen Haltung den anderen gegenüber. Mit fortgesetztem Vorwürfe machen. Wenn eine solche Situation sich einstellt, dann sollte man sagen, hoppla, guck doch mal, machst du wirklich den anderen wegen nichtiger Dinge Vorwürfe? Willst du dir nicht selbst Vorwürfe machen? Ist das nicht vielleicht eine Projektion der eigenen Vorwürfe, die das bessere Ich, man könnte auch sagen, der Hauch Gottes in dir anmahnt und die du einfach jetzt nach außen wirfst, statt wirklich in dich zu gehen. Nicht, das ist ja auch das, was unser Papst immer wieder anmahnt, indem er sagt, nicht zur Entweltlichung zu kommen. Das heißt also, nach innen sich zu wenden. Die Märchen bringen das auch immer so wundervoll zum Ausdruck. Da sind dann diese Menschen, die dann auch gar nicht mit dem Äußeren richtig zurechtkommen. Und dann finden sie plötzlich den Weg in die Tiefe. Und in der Tiefe finden sie dann das sogar an ihrem eigenen Standort, ohne dass sie durch die Welt zu reisen brauchen. In der Tiefe finden sie das Gold des Lebens. Und das heißt letztlich eine Verbindung zu Gott, eine Sache, für die wir überhaupt nur als Menschen auf der Welt sind, ein Erkennen, ein Spüren seiner Größe, seiner Fülle und seiner persönlichen Zuwendung zu jedem einzelnen Menschen, der sich darum bemüht, ein Kind Gottes zu sein. Also an diesem Ungenügen, da können wir das am ehesten erkennen. Wir haben diesen Hauch in uns. Er ist uns bei unserer Zeugung von Gott eingehaucht, als er uns jeden Einzelnen individuell gestaltet hat. Da hat er uns aus Erde gemacht, wie Adam den Ersten. Nicht, aber er hat gleichzeitig in uns diese Sehnsucht nach dem Wesentlichen, und das ist die Sehnsucht nach dem Sinn unseres Lebens, nach der Beziehung zu Gott, nicht aus den Augen zu verlieren. Und die brauchen wir ja über das Lieben, und die brauchen wir über das Gespräch mit dem anderen.
Ja, die Sehnsucht nach dem Wesentlichen. Mir hat auch einmal ein Priester gesagt, es würde eine unglaubliche Freude machen, im Kontakt auch mit der eigenen Seele zu lieben. Aber dafür müsse man sich eben auch die Zeit nehmen, sich einfach mal hinzusetzen, einfach mal an einen Ort der Ruhe sich zu begeben, sei es zu Hause, sei es in der Kirche, sei es vielleicht einfach mal in die Stille zu gehen und zu gucken, was ist denn auf dem Grund meiner Seele, was kommt denn da überhaupt hoch, und das jetzt einfach erst einmal so anzunehmen und zu gucken, was da ist.
Ja, und das auch miteinander auszutauschen. Ja. Nicht, dass dann auch mit einem Menschen, bei dem man das Gespür hat, dass da schon auch die gleiche Sehnsucht da ist, dass da schon auch die Klappe nicht dicht gemacht worden ist für in diesen Weg zum Glauben, in so etwas auch dann dem in einem vertrauenden Gespräch miteinander auszutauschen. Das ist auch ein wundervoller Weg der Mission dann gleichzeitig wieder.
Mhm. Setzt aber auch so ein bisschen das Wahrnehmen und das Bewusstsein für die Wichtigkeit voraus.
Ja, ja. Mhm.
Wir haben jetzt einen ersten Hörer, den ich begrüßen darf, Herr Mariska. Grüß Gott.
Grüß Sie Gott, mein Name ist Hubert Marischka. Ich wollte mich nur gleich bei Ihnen melden. Was mich am meisten bei Ihnen also angesprochen hat, wie Sie gesprochen haben über das Märchen.
Ja.
Das Märchen ist etwas Wunderbares. Ich mache es schon seit sehr vielen Jahren, organisiere ich einen Märchenkreis. Ja. Märchen für Erwachsene. Ja. Und ich versuche immer mehr in die nonverbale Kommunikation zu gehen, in die gewaltfreie Kommunikation zu gehen und bin sehr geschult worden, auch auf meine Sprache zu achten.
Ja.
Es ist so wichtig, einfach zu spüren, jeder Mensch steht woanders. Andere Kulturen, andere Kommunikationen, andere Mimik, andere Gestik etc. Und es ist eine Wohltat für mich, Sie zu hören, wie Sie gesprochen haben, weil da fängt eigentlich die Politik, das Miteinander überhaupt erstmal an.
Ja, ja.
Also ich bin Ihnen äußerst dankbar. Ich gebe Ihnen auch gerne, wenn Sie dies möchten, meine also Telefonnummer hier, weil ich in dieser Richtung auch privat schon seit vielen, vielen Jahren arbeite.
Ja.
Und über jemand anderen, der mich geschult hat, der mir geholfen hat, mit meinem innerlichen Seelenpotenzial oder meiner Seele besser fertig zu werden, geholfen hat, immer feiner zu werden, meine Floskeln abzulegen, meine Redegewohnheiten einfach beiseite zu schieben und einmal zu mir selbst zu kommen, in meine innerliche Mitte.
Mhm.
Ich wollte Ihnen das einfach weitergeben und mich ganz herzlichst bedanken für Ihr Gespräch, von ganzem Herzen, und Ihnen Gottes Segen, Kraft, Stärke, alles, was Sie brauchen, rüber zu senden.
Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Mariska.
Ich habe auch ein Büchlein geschrieben, nicht Träume und Märchen. Ich habe eine Märchenkindheit hinter mir. Das ist auch etwas, was ich sehr den Müttern wieder anempfehle. So viel wie möglich Grimmschen Märchen, die alten Volksmärchen, in denen die Lebensweisheiten herauskommen. Vorlesen, 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 vorlesen. Das bildet in der richtigen Richtung, in viel mehr Richtung als durch das viele miteinander tun und sich gegenseitig beißen in irgendwelchen Kitas und der Dreijährigen und dergleichen. Das ist lange nicht so sozial fördernd, wie dieses Gold in der Tiefe einfach schon drin zu haben. Und ich möchte das gleich in Verbindung setzen zu unserem Glauben. Christus hat ja fast nur in der Märchensprache gesprochen. Er hat zu den Menschen in Gleichnissen gesprochen. Und viele, viele seiner Wundertaten wollen auch in dieser gleichnishaften Weise gesehen werden. Das hat er selbst auch immer wieder zu seinen Jüngern gesagt. Und in dieser Bildersprache der Seele, wie ich das nenne, die ja auch in den Träumen noch vorhanden ist, die in jedem von uns lebt, können wir also zunächst einmal mit unserem Unbewussten viel mehr an das Wesentliche herankommen und schon ganz und gar mit den Dingen, die uns in den biblischen Aussagen vorhanden sind. Das möchte ich Ihnen empfehlen. Also die Bibel, auch vor allen Dingen die alten großen Dinge im Alten Testament, nicht von der Genesis über Hiob und Noah und wohin auch immer, genau in dieser Weise zu betrachten. Der Schatz ist unerschöpflich, der da zu finden ist. Wundervoll, wie auch jetzt in den Offenbarungen, die unser Papst jetzt täglich angeht, die so großartig sind. Wer Zeit hat, die Tagespost zu lesen, in die sie also dreimal in der Woche abdrucken, zu lesen, wie der Papst auf diese Weise Mission betreibt, des Gespräches zu seinen Kindern Gottes, die er immer dünner werdend, weil er zu wenig isst offensichtlich, weil er zu viel Sorgen hat um uns, uns in Körben von Weisheit hinschüttet mit den Metaphern, mit den Symbolen der Offenbarung zur Zeit. Ja?
Das ist dann auch wieder die Sprache, die verstanden werden will und für die auch erst wieder auch Zeit und Raum
werden müssen.
Ja. Sie haben auch ganz gesagt, also jetzt gut, das, was der Herr Maryska angesprochen hat, diese gewaltfreie Kommunikation, ja klar, im Austausch mit anderen Kulturen, das ist etwas, was wir wahrscheinlich erstmal hier bei uns selber einüben müssen, was dann natürlich auch wieder große Schwierigkeiten manchmal mit sich bringt. Aber ich denke, erstmal vor der eigenen Haustür kehren, da haben wir wahrscheinlich genug zu tun, eben, dass das Reden auf Kommando nicht geht, dass es erstmal eine Blockade verursacht, wie Sie gesagt haben, und wie der bei sich selber feststellen kann, vor allem bei Kindern, wenn wir die jetzt sagen, Mensch, jetzt aber und jetzt sofort und ich habe jetzt genau diesen Zeitsplitter und den will ich dafür verwenden und einsetzen. Ja, der pragmatische Hintergrund, der funktioniert dann halt nicht. Anstelle erstmal vielleicht eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, sich eine Tasse Kakao zu richten, dem anderen zu richten.
Oder einen schönen Tee.
Oder einen Tee, ganz genau. Und dann einfach oder irgendwas gestalten, irgendwas hinlegen, irgendwas, was anspricht.
Frau Engert, wenn da noch Zeit ist, würde ich gerne noch einen ganz kleinen praktischen Rat anfügen, den ich so nicht ausgeführt habe. Beim Autofahren. Unsere armen Mütter, meistens sind es die Mütter, gelegentlich ja auch mal die Väter, aber nur sehr selten, sind zu großen Teilen jetzt mit dem Auto unterwegs vom Grundschulalter spätestens ab, wenn nicht schon vorher, ihre Kinder nach Hause zu transportieren, weil die Orte eben in dieser obligatorischen Gemeinsamkeit eben zu weit weg liegen. Eben, nicht die Kita, die Schule, vor allen Dingen die Schule. Und je älter die Kinder werden, sollte man das gar nicht so ohne weiteres jetzt aufgeben, um streng zu sein und sie selbstständig werden zu lassen. Denn ich mache das bei meinen Therapien, die Kinder in meiner Praxis, die Jugendlichen, kommen ja auch oft aus weiter Ferne. Und ich rate dann immer, dass der nahe Angehörige der Familie am Steuer sitzt, solange sie noch nicht am Steuer sitzen können. Denn da können ganz entscheidende Gespräche geführt werden. Zwischen Vater und Sohn. Der Vater ist in Bezug auf intime Probleme der Pubertät, ist er immer selbst verschämt. Und es ist doch so nötig, dass er mit seinem Sohn spricht, jetzt über das PC und XXX und wie man da an die Pornografie rankommt und alle diese Dinge. Oder auf dem Rückweg zur Schule, dass man sich darauf einstellt, dass man jetzt die Dinge, die da geschehen sind, dieses Kind erlebt hat im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt auch gerne sprechen möchte. Ja, dass man dann nicht was anderes tut, dass man dann nicht gleichzeitig, weiß der Himmel, noch mit jemandem gleichzeitig da in einem Zusatzgespräch ist, sondern dass man sich dann besonders bei der Rückkehr dem Kind, welchen Alters auch immer, widmet. Nicht? Nachher kann es dann ja auch im Beifahrersitz mit sitzen ab 13. Das ist ganz besonders wesentlich hier. Und ich habe immer wieder erfahren, dass es auch therapeutisch von größter Wirksamkeit ist. Weil sich dann eben wirklich die Kinder aufschließen und jetzt Mutter auch einmal wirklich ganz für sich haben. Das ist in all unserer traurigen Zeit, die bewirkt hat, dass unsere Schulen so zentralisiert worden sind, ein positiver Nebeneffekt, den man hell nützen sollte.
Ja? Also die Zeiten zu nutzen, die sich sowieso im Alltag schon ergeben. Ja. Da haben Sie auch das Beispiel genannt vom Abwaschen. Ob man jetzt gleich die Spülmaschine abschaffen muss oder ob man einfach das einrichtet. Das habe ich auch von einer Familie gehört, so wie Sie das auch geschildert haben, von einer Familie mit 6 Kindern, wo auch die Mutter jeden Tag mit einem anderen Kind die Küche aufgeräumt hat, also nach dem Essen den Abwasch erledigt hat und dabei immer mal auch eben Kontakt nur mit diesem einen Kind hatte und mal gehört hat. Jetzt geht das sicherlich auch nicht in jedem Alter und bei jedem Kind, sich dann nach dem Nachhausekommen sofort aufzuschließen. Oft ist ja dann auch erst einmal eine gewisse Pause angesagt oder man will erst mal einen Abstand kriegen und nehmen. Ja. Aber dennoch, das hat mich auch immer berührt, so wie Sie das auch beschrieben haben, dass das einfach gute Möglichkeiten sind, um unkompliziert und eben nicht unter Druck, sondern frei.
Nicht mit Krampf. Nicht? Ja. Das ist dann wieder das gut zu gute Wollen hat dann auch manchmal eine Nebenwirkung. Nicht? Es muss natürlich sein. Es muss eigentlich auch hier wieder das innere Bedürfnis, den anderen lieb haben zu wollen, ihn verstehen zu wollen. Das muss ja das Gleitmittel sein, um es mal so auszudrücken. Das Gleitmittel, um dann auch Sprache formen zu können und nicht alles nur in den Gedanken hängen zu lassen. Ja?
Und dann noch ein ganz wichtiger Block ist sicherlich der, wo wir mit als Erwachsene mit anderen, mit Nachbarn oder mit Arbeitskollegen ins Gespräch kommen oder auch nicht ins Gespräch kommen, weil wir das Gefühl haben, der ist mir so fremd oder er reagiert immer sehr emotional, er bleibt mir fremd oder er kritisiert gleich oder ich tue das vielleicht dann gleich, klage an, beschuldige, der andere reagiert mit Gegenangriff. Ja, und dann ist schon alles abgestorben und es geht nicht mehr weiter.
Ja, das ist eben eine große Gefahr, auch wenn die Menschen sich dann ganz schnell durch nur ein bisschen eskalieren, dass dann das Gefühl, sich verteidigen zu müssen, als Angriff eskaliert, dass das dann auch uns Dummheiten machen lässt, uns auch dann wieder zu Schuldigen macht, wenn wir den anderen dann beschimpfen als weiß der Himmel, dumm, zwanghaften oder viel schlimmer. Nicht? Es gibt ja so schreckliche Schimpfworte, die ich jetzt nicht alle nennen brauche. Wir kennen sie alle. Nicht? Die ja auch vor dem Gesetz Beleidigungen sind. Nicht? Uns aber damit dann selbst ins Unrecht setzen. Das ist eine riesige Gefahr. Nicht? Der ist keiner gefeit. Und wir müssen uns immer wieder ins Bewusstsein rufen. Und es gelingt auch nicht immer. Nicht? Wenn es gar nicht gelingt, sagt uns Christus aber auch, wenn sie so stockfeindlich sind wie die Nazarener gegen ihn, dann muss man den Staub von den Füßen schütteln und stumm weggehen. Es gibt auch so etwas wie Notwendigkeit von Kontaktabbruch. Das wird uns bei dem so realen Herrn, unserem Jesus Christus, eben auch ganz deutlich gesagt. Nicht, dass wir da nun bei jedem dummen, nichtigen Anlass uns kreuzigen lassen in der Nachfolge Christi, das ist nicht gemeint.
Das würde ja dann auch dann zur inneren Selbstzerstörung oder Selbstzerfleischung vielleicht auch führen. Also da, wo wir uns dann selber ungeschützt nur noch da sind. Also dass wir uns da eben auch schützen, genau. In einem gewissen Maß. Ja, die Grundregel war ja zuhören, den anderen aussprechen lassen. Das ist ja eigentlich, das ist ja vielleicht auch manchmal, trifft das dann auf Verwunderung, weil manche das gar nicht gewöhnt sind, vielleicht auch, dass überhaupt zugehört wird.
Ja, und ihn auch mit dem, was uns spontan unsympathisch ist. Manchmal irgendwo ein Outfit oder nur irgendeine Nase, die uns vielleicht an einen uns quälenden älteren Bruder erinnert oder so irgendwas. Also die Dinge des Unsympathischen wegzubringen aus der eigenen Seele und den anderen eben wirklich in all seiner berechtigten Würde anzunehmen. Nicht nur anzunehmen, sondern ja, also wirklich echt sich ihm zu lieben als einen der ein Mitschwachen, einem Mitunvollkommenen, einem Mitsünder. Das scheint mir eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass der andere merkt, hoppla, der steht ja nicht plötzlich auf einem hohen Ross, der fühlt sich mir überlegen, der hat einen Doktor oder weiß der Himmel, der ist jung und ich bin alt oder nicht, der ist berühmt und ich bin eine Putzfrau oder so. Dieses Gefälle im Kontakt zu vermeiden, denn es ist nicht berechtigt. Nicht, das hat uns Christus ja an vielen Beispielen deutlich gemacht, sondern er ist mein Nebenmensch auf derselben Ebene. Nicht, was die armen atheistischen Kommunisten immer durch Gleichschaltung zu erreichen suchen. Das ist eine falsche Ebene. Das ist nur aus dem Neid heraus. Sondern, dass wir dem anderen uns als Mitmenschen entgegenbringen. Dass wir ihn von einem, eher mit einer Blickrichtung ein bisschen nach oben annehmen. Als meine Putzfrau ist ganz bestimmt nicht in irgendeiner Weise ein weniger zu achtender Mensch als ich, die ich nun aus Versehen hier immer Vorträge halte und Bücher schreibe. Nicht, diese Einstellung scheint mir zu bewirken, dass der andere sich auch aufschließen mag. Nicht? Meine Putzfrau geht eigentlich nie, wenn sie sich verabschiedet und sagt, ich sehe das von meiner Warte jetzt auch so. Das heißt, sie will mir zeigen, dass sie darüber nachgedacht hat und mit mir auf diese Weise ein Gespräch sucht. Was ich dann natürlich auch sofort mit ihr in großer Fröhlichkeit, sie ganz ernst nehmend mit ihr durchführe. Nicht heuchlerisch, nicht irgendwie halb schief, sondern von Herzen her. Und das ist das, was Christus sich von uns erhofft. Dass wir vom Herzen her mit den Menschen umgehen und dadurch gesprächsfähig werden. Und das lernt man nicht als unter Dreijähriger, indem man die kleinen Kinder zu Massen zusammenschließt. Dann brauchen sie noch das Lernen der Sprache durch die eine Mutter. Die Sprache im ersten Lebensjahr in der Bindungsphase. Das ist ein ganz falscher Ansatz, um gesprächsfähig zu werden. Wenn man sie einfach nebeneinander liegt und nackt nebeneinander zum Schlafen bringen will, dann beißen sie einander, erzählen mir die Kinderärzte. Es ist einfach falsch. Es ist einfach dem Wesen des Menschen und dem Willen unseres Gottes, der als Hauch dahinter steht, nicht angemessen.
Ja, sie brauchen erst einmal auch die nonverbale Kommunikation und immer wieder das angenommen sein und daraus ergibt sich ja auch diese Freude am Sein überhaupt, am Ich-Sein und am Leben.
Ja, und die Liebe ist das Wichtigste. Und weil die Liebe das Wichtigste ist, müssen sie erst von Mama und Papa und Oma und allem ringum den ganz Nahen geliebt werden.
Frau Mehl, das ist schön. Und das, was Sie gesagt haben, ich glaube, da, wo wir wirklich echte zwischenmenschliche Kommunikation haben, wo wir das andere Du als Du, so wie Gott es gesehen hat, können wir es natürlich in dem Moment nicht sehen, aber wir versuchen es so zu sehen. Das ist doch wirklich ein Christusgeschenk. Ich glaube, auch darum zu bitten, dass das so geschieht, dass wir den anderen so wahrnehmen können, egal wo er ist, wer er ist, wie er ist. Ja. Aber manchmal ist es ja so, dass wir einfach aufgrund unseres Wesens schon im anderen etwas in Gang setzen, was Abwehr hervorruft. Ich glaube, das ist dann wirklich nur im Gebet möglich, oder? Dazu bitten, das aufzulösen und wirklich vorurteilsfrei und frei vor dem anderen mit dem Angesicht zu stehen, Aug in Aug. Ja, Das war heute die Sendung mit Christa Wiewes. Ich möchte so gerne mit dir reden. Und ans Ende möchte ich das schöne Wort auch von Ihnen stellen, dass wir uns alle da aufmachen, in der Tiefe das Gold des Lebens zu finden, in der Tiefe der Seele, wie auch der Herr Mariska gesagt hat, das eigene Seelenpotenzial und damit das Potenzial, was Gott in uns gelegt hat, zu suchen, zu finden und da glücklich zu werden, da tatsächlich, wie Sie gesagt haben, das Gold des Lebens zu finden. Wenn wir das Ihnen nicht abnehmen dürfen, wem denn dann, Frau Mewes? Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier bei uns waren in der Lebenshilfe.
Danke, Frau Engel.
Ich wünsche Ihnen vor allem Gottes Segen für Ihre Arbeit, die Sie ja unentwegt fortsetzen, wo Sie auch immer wieder wahrscheinlich durch die Kraft von oben gespeist werden, dass Sie auch immer noch mit Vorträgen und immer noch mit so viel Geist auch unterwegs sind und ja einfach die Liebe lebbar machen wollen.
Durch die vielen Menschen, die dann angeregt werden, etwa durch solche Sendungen von Horeb, mich anmelden. Und nicht, das müssen Sie auch wissen. Sie können Rat bekommen, natürlich, und ich sage dann auch den einen oder den anderen Buchtitel, in dem Sie diese Dinge besser lesen können noch und genauer, also auch vorlesen können zum Beispiel. Aber vor allem auch gebe ich Ihnen einfach ganz direkten Rat in der Mail, ohne dass das in irgendeiner Hinsicht irgendwelche Nachteile hat, auch keine finanziellen.
Ja. Ja, man kommt ganz einfach an Sie, indem man einfach den Namen eingibt und dann auf Ihre Homepage auch kommt. Und alle weiteren Informationen über den Verein Verantwortung für die Familie oder Elternkolleg Christa Mewes oder die nächsten Vorträge oder auch die ganzen Bücher. Das können Sie alles so erfahren. Sie können das aber auch alles über unseren Hörerservice in Erfahrung bringen. Den erreichen Sie unter der 08323 96 75 110. Sie können sich auch gerne einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen, wenn Sie das nochmal nachhören möchten oder verschenken möchten. Den CD-Dienst erreichen Sie unter der 08323 96 75 110. Ja, und wenn Sie sowieso immer schon via Internet verbunden sind, dann können Sie auch diese Sendung zeitnah und unabhängig noch einmal nachhören im Internet unter www.horeb.org. Im Podcast-Angebot können Sie sich dann diese oder auch andere Sendungen herunterladen und noch einmal in Ruhe anhören. Und damit verabschiede ich mich. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen allen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.